Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Barbara Schmidt-Matern einen schönen guten Abend. Nach Berlin, Irland und Italien werden wir heute in den kommenden 30 Minuten blicken in dieser Sendung. Unter anderem berichten wir Ihnen über die anhaltende Debatte um eine Impfpflicht in Deutschland. Und wir gehen der Frage nach, warum die Auszahlung der sogenannten Corona-Überbrückungshilfen so lange dauert. Von Novemberhilfen mag Mitte Januar jedenfalls kaum mehr jemand sprechen. Unsere Sendung Hintergrund heute ab 18.40 Uhr widmet sich dem Thema Waldwochen und Windelpauschalen über den Wildwuchs im Kita-Gebührendschungel. Dies direkt im Anschluss an diese Sendung. Zunächst wollen wir den Blick aber in die USA richten. Dort hat in der Bundeshauptstadt in Washington heute Nachmittag unserer Zeit das Repräsentantenhaus im US-Kongress also mit der Debatte begonnen. Und damit nimmt das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump jetzt seinen offiziellen Lauf. Konkret wird dem Präsidenten laut Anklagepunkt die Anstiftung zum Aufruhr vorgeworfen. Anlass sind, wir wissen es, die gewalttätigen Krawalle von Trump-Anhängern im Kapitol vor einer Woche. Und da steht ja nach wie vor die Frage im Raum, wie verantwortlich ist der amtierende US-Präsident für diese Krawalle und diese Gewalt. Die politischen Konsequenzen wollen wir jetzt näher beleuchten mit meiner Kollegin Doris Simon in Washington. Ich habe es eben schon gesagt, das offizielle Prozedere nimmt nun seinen Lauf. Frau Simon, was können wir da erwarten von dieser Sitzung?
Ja, heute Morgen 9 Uhr Ortszeit hat der Geschäftsordnungsausschuss angefangen, sich mit der Frage des Impeachment-Verfahrens auseinanderzusetzen. Da ging es darum, diese Resolution erstmal da zu behandeln. Die Republikaner im Ausschuss haben vorgebracht, sie seien doch mehr für eine Kommission, die eingesetzt werden sollte, die diesen Akt des inländischen Terrorismus untersuche, mit dem Ziel herauszufinden, warum die Sicherheitskräfte nicht aufgestellt waren, angemessen, und mit dem weiteren Ziel, sowas in der Zukunft zu verhindern. Man muss sich diese Debatte, die sehr zivilisiert verlief, vorstellen, zu einem historischen Tag, einem zweiten Impeachment, was es nie gegeben hat gegen einen US-Präsident, unter sehr dramatischen Umständen. Bilder aus dem Kongress von Soldaten im Tarnfleck, die am Boden überall auf den Gängen geschlafen haben, über Nacht, die zur Sicherheit, zur Sicherung des Gebäudes, zur Sicherung der Mitarbeiter, der Abgeordneten, der Senatoren dort sind, die automatische Waffen tragen, rund um das Gebäude ein 2,50 Meter hoher Zaun, ein breiter Abspannrahmen, wo niemand mehr rein kann, wo alles blockiert ist, also Straßen rund um das Kapitol weit herum abgesperrt. Wirklich dramatische Umstände, unter denen heute diese Debatte stattfindet. Die eigentliche Debatte über das Impeachment wird jetzt jede Minute erwartet im gesamten Repräsentantenhaus.
Wenn wir noch mal einen Moment bei den Sicherheitsvorkehrungen bleiben, sind das jetzt reine Vorsichtsmaßnahmen, um nicht wieder eine Eskalation wie in der vergangenen Woche sehen zu müssen? Oder wie konkret ist die Gefahr, dass es auch heute wieder Angriffe geben könnte?
Die Behörden sind sicher, dass die Gefahr konkret ist von Angriffen, ob es nun heute ist oder in den Tagen bis zur Amtsanführung am 20. oder dann. Das kann keiner so genau sagen. Die Hinweise jedenfalls sind sehr konkret auf Gewalt, vor allem hin zur Amtsenthebung in der Hauptstadt und in allen 50 Hauptstädten der Bundesstaaten. Es gibt da detaillierte Planungen. Nicht alle Details dringen natürlich an die Öffentlichkeit, die Sicherheitsbehörden erfahren.
Wenn Sie in diesen Tagen in Washington unterwegs sind, Frau Simon, wie nehmen Sie die Atmosphäre auf der Straße wahr?
Das hängt ganz davon ab, wo man sich bewegt. Wenn man 2 Kilometer entfernt ist, wie ich hier, dann ist das Leben fast normal. Sobald man aber nach Downtown geht, also in die Innenstadt und in Richtung der Regierungsgebäude, ist es alles anders. Es gibt inzwischen dort Checkpoints. Man kommt auch als Fußgänger nicht mehr durch. Das war immer anders bislang. Mit dem Fahrrad als Fußgänger konnte man durch viele Absperrungen noch. Es ist wirklich eine Stadt unter Belagerung.
Dann lassen Sie uns noch einmal auf das Amtsenthebungsverfahren selbst zu sprechen kommen. Die mindestens 5 Republikaner haben angekündigt, dass sie die Demokraten bei ihrem zweiten Versuch unterstützen wollen, den US-Präsidenten Donald Trump aus dem Amt zu heben. Wie stellen sich die Republikaner da jetzt weiter auf? Wir wissen ja bereits, es hat sich ja seit langem angedeutet, dass es da keine Mehrheit geben dürfte, jedenfalls nicht im Moment, keine Zweidrittelmehrheit.
Nein, es wird ja im Abgeordnetenhaus auch nur die einfache Mehrheit gebraucht und die wird mit den demokratischen Stimmen allein würde schon reichen. Es wird spannend sein zu sehen, wie viele Demokraten den ersten 5, die sich öffentlich erklärt haben, vor allem der Nummer 3 im Abgeordnetenhaus, Liz Cheney, folgen werden und auch dafür stimmen, Donald Trump zu impeachen. Die meisten, die ich heute im Geschäftsordnungsausschuss gehört habe, die haben irgendwie den Präsidenten gar nicht mehr erwähnt, sondern sind gleich auf die Ebene gegangen, wir müssen doch das Land wieder zusammenführen. Wenn ihr ein Impeachment macht, dann spaltet das Land. Setzt doch mal die Menschen vor Politik, war eins der Zitate, was ich gehört habe, hört den Menschen zu. Also ich habe kein Bewusstsein gehört, dass der Präsident diese Gewalt angestiftet, die Lügen über Jahre hinweg fortgesetzt hat und damit die Leute aufgehetzt hat und zudem schließlich auch getrieben hat, was dann am Mittwoch am Kapitol passiert ist. Das habe ich heute in der vorbereitenden Sitzung nirgendwo gehört.
Umso spannender werden jetzt die kommenden Stunden. Sie werden uns weiter aus Washington berichten. Doris Simon, bis hierhin vielen Dank. Und wir richten den Blick ins Inland rechtzeitig, bevor die CDU übermorgen ihren neuen Parteichef wählt, feuert Markus Söder punktgenau ein Feuerwerk an Ideen ab, um die Corona-Pandemie in den Griff zu kriegen. Impfpflicht, FFP2, Masken für alle, Steuervorteile für das Homeoffice und vieles mehr schlägt der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident in diesen Tagen vor. Der Bundesgesundheitsminister trat heute derweil im Bundestag ans Rednerpult und seine Regierung Die Erklärung zur Corona-Krise hat für uns Volker Findhammer verfolgt. Einmal mehr stand auch für Jens Spahn, den Christdemokraten, heute im Mittelpunkt die Debatte, ob die Impfung hierzulande weiter freiwillig bleiben soll gegen Corona oder eben nicht.
Mehrfach hatte Gesundheitsminister Jens Spahn seit dem vergangenen Frühjahr betont, dass es in Deutschland keine Impfpflicht gegen Corona geben werde. Und vor dem Hintergrund wies er heute im Deutschlandfunk entschieden den Vorstoß des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder zurück, der eine Impfpflicht für Pflegekräfte eingefordert hatte, weil dort die Impfbereitschaft im Moment noch zu gering sei.
Wir brauchen zuerst einmal nicht alle 3 Tage eine neue, auch teilweise aufgerichtete Debatte rund ums Impfen. Vor 3, 4 Tagen ging es noch um einen angeblichen Mangel an Impfstoffen und jetzt reden wir schon über eine Impfverpflichtung. Ich habe im Bundestag mein Wort gegeben. In dieser Pandemie wird es keine Impfpflicht geben. Und das gilt.
Das kam dann auch in seiner Regierungserklärung zum Ausdruck, wo Spahn zudem den gemeinsamen europäischen Weg bei der Impfstoffbeschaffung verteidigte. Ein nationaler Alleingang hätte nur negative Folgen mit sich gebracht.
Ich verstehe gut, dass man in der aktuellen Lage lieber auf das schaut, was kurzfristig im nationalen Interesse liegen könnte. Aber das vermeintlich kurzfristige nationale Interesse ist oftmals nicht unser langfristiges. Wir müssen nicht abwägen, ob wir aus europäischer Verantwortung oder aus nationalem Interesse handeln, denn unser Vorgehen ermöglicht beides gleichermaßen.
Bis zum Sommer wird es aber ein Impfangebot für alle geben, sagte Spahn, der erneut Anlaufschwierigkeiten eingestand. Allein die Oppositionsparteien wollten es dabei nicht beruhen lassen. So warf Sebastian Mützenmeier von der AfD der Regierung dauerhaftes Versagen in der Corona-Pandemie vor.
Aus dem Schutzkleidung- und Maskendesaster ist mittlerweile ein Impfstoff- und erneutes Lockdown-Desaster geworden. Und die Liste an Fehlern, die wir Ihnen verzeihen sollen, wird immer länger.
FDP-Chef Christian Lindner sprach von einem verstolperten Impfstaat.
Wer auf Brüssel zeigt, der muss auch die Frage beantworten, warum die deutsche Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 nicht Einfluss genommen hat auf eine hinreichende Beschaffung von Impfstoff.
Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Amira Mohamed Ali, beklagte das Chaos bei der Vergabe der Impftermine.
Sie können die Verantwortung dafür nicht einfach auf die Länder abschieben. Ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie es hinbekommt, diese wichtige Sache vernünftig mit den Ländern zu koordinieren.
Und die Fraktionschefin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, forderte bundesweit mehr Aufklärung und Information zu den Impfungen, um die notwendige Impfbereitschaft zu erhöhen. Um vor allem auch das Eintragen der bislang bekannten Virusmutationen zu verhindern, hatte das Bundeskabinett am Morgen eine neue Einreiseverordnung gebilligt. Einreisende aus Regionen mit dem mutierten Coronavirus oder mit besonders hohen Inzidenzen müssen demnach schon vor der Einreise ein negatives Testergebnis vorlegen. Als Gebiete mit besonders hohen Infektionszahlen sollen Länder gelten, in denen mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen festgestellt wurden. Bei einem positiven Testergebnis müssen die Betroffenen unmittelbar in Quarantäne. Außerdem werden die Mobilfunknetzbetreiber dazu verpflichtet, in Deutschland ankommenden Personen die geltenden Corona-Auflagen per SMS zuzuschicken. Sonderregelungen für bereits geimpfte Personen sind in der Verordnung nicht vorgesehen. Diese Neuregelung tritt bereits ab morgen in Kraft. Die Mobilfunkbetreiber haben jedoch noch bis Anfang März Zeit für die Umsetzung. Vor dem Hintergrund der fortdauernden Beschränkungen hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder heute mit den Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften eine Homeoffice-Initiative in seinem Bundesland gestartet und die steuerliche Förderung des mobilen Arbeitens in Aussicht gestellt. Söder verband das aber auch zugleich mit der Forderung an den Bund, sich intensiver um die Hilfen für die Wirtschaft zu kümmern.
Die Meldungen sind im Moment sehr verstörend, dass für die Novemberhilfen nochmal die Grundlagen sich anders darstellen, als ursprünglich versprochen und kommuniziert waren. Das kann zu erheblichen Verwirrungen und auch Verwerfungen, Existenzgefährdungen führen, wenn sogar Rückzahlungen notwendig sein sollen. Wir appellieren nochmal dringend gemeinsam an den Bund auf allen Ebenen. Da braucht es nochmal deutlich mehr Flexibilität.
Auf seinen Vorstoß zu einer möglichen Impfpflicht für Pflegekräfte ging Söder nach den erheblichen Widerständen nicht mehr ein.
Aber auch da dürfte natürlich das letzte Wort noch nicht gesprochen sein. Volker Fintamer war das aus Berlin. Dort waren auch die schon erwähnten Überbrückungshilfen heute ein großes Thema. Und zwar eines, das anhaltend viel Ärger auslöst, wie aus unserem Hauptstadtstudio Theo Gers berichtet.
Enttäuschte Unternehmer, frustrierte Steuerberater. Der Ärger über die schleppenden Überbrückungs-, November- und Dezemberhilfen gärt. Erst recht, seitdem vielen dämmert, dass die staatlichen Corona-Hilfen auch niedriger ausfallen könnten. Doch die Regierung will solche Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen. Am Finanzminister perlt die Kritik ab. Olaf Scholz am Morgen in der ARD.
Es war völlig richtig, dass wir das gemacht haben, was wir gemacht haben. Wir haben in Deutschland im Frühjahr das größte und erste Stabilisierungsprogramm in Europa auf den Weg gebracht. Das Gleiche gilt für unser Konjunkturprogramm aus dem Sommer. Und wir haben mittlerweile immer wieder die Förderprogramme ausgeweitet. Das, was jetzt zugesagt ist, ist ein Vielfaches von dem an Zusagen, was wir zum Beispiel im Frühjahrslockdown hatten. Daran kann man sehen, dass immer wieder neu entschieden wird, damit wir möglichst präzise das tun können, was den Unternehmen hilft. Das zeigt, die Bazooka, die hat tatsächlich ihre Wirkung entfaltet und wir werden es so lange machen, wie es nötig ist.
Doch draußen im Land wirkt das Versprechen, kein Unternehmen werde in der Pandemie im Stich gelassen, hohl. Der neueste Grund für den wachsenden Frust. Erst jetzt wurde bekannt, dass schon Anfang Dezember das Kleingedruckte, also die Bedingungen für den Bezug der versprochenen Hilfen, geändert wurden. Hieß es vorher, der Staat helfe ab einem bestimmten Umsatzrückgang von 30 oder 50% und erstatte dann Fixkosten wie Mieten, Pachten oder Leasingraten bis zu 90%, war nun plötzlich von ungedeckten Fixkosten die Rede. Ungedeckte Fixkosten heißt, der bloße Umsatzrückgang reicht nicht. Das Unternehmen muss auch Verlust machen, um Hilfen zu bekommen. Und erstattet wird dann auch nur der Teil der Fixkosten, der nicht mehr durch eigene Einnahmen gedeckt ist. Für Firmen, denen das Wasser bis zum Hals steht, wirkt das wie ein gebrochenes Versprechen, zumal diese Änderung des Kleingedruckten nie groß kommuniziert wurde. Doch den Eindruck, erst seien Hilfen vollmundig versprochen und dann das Kleingedruckte klammheimlich geändert worden, weist Annika Einhorn, die Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums, zurück. Es sei immer klar gewesen, dass Corona-Hilfen von mehr als 1 Million Euro noch mit der EU abgestimmt werden müssten und die habe dann eben festgelegt, dass nur ungedeckte Fixkosten erstattet werden dürften. Das war Ende November. Annika Einhorn.
Insofern ist das keine neue Informationen und schon gar nicht haben wir das klammheimlich getan, sondern wir haben das so schnell wie möglich getan, als es eben dann notwendig wurde, weil die Kommission hier die entsprechenden Vorgaben gemacht hat.
Theo Gers berichtete aus Berlin. Die Europäische Union hat gemeinsame Außengrenzen, deren Schutz zum einen in der Hand der jeweiligen Staaten liegt, aber vor allem auch in der Hand der sogenannten EU-Grenzschutzagentur Frontex. Seit Jahren aber steht diese Behörde in der Kritik, aktuell unter anderem, weil sie schutzsuchende Menschen in der griechischen Ägäis abgewiesen haben soll. Auch die Bundespolizei soll daran mittels Frontex beteiligt gewesen sein. Heute hat sich damit der Innenausschuss im Bundestag beschäftigt und Gudula Geuter hat für uns zugehört.
Menschen dürfen an Europas Außengrenzen zurückgewiesen werden, auch auf See. Illegal wird das, wenn sie damit in Gefahr der Seenot gebracht werden oder wenn sie schon in europäischen Gewässern sind und so gehindert werden, Flüchtlingsschutz zu beantragen. Solche sogenannten Pushbacks haben an der türkisch-griechischen Seegrenze Journalisten und Menschenrechtsorganisationen mehrfach dokumentiert. Der Vorwurf, auch die Bundespolizei sei daran beteiligt, sehen Mitglieder des Bundestagsinnenausschusses heute als widerlegt an.
Die Bundespolizei hat so gehandelt, wie es im Rahmen von Frontex-Mandat üblich ist, hat dann auch berichtet über Unschlüssigkeiten.
Darüber sind wir sehr froh,
betonen die migrationspolitischen Sprecherinnen von Grünen und FDP, Luise Amtsberg und Linda Teuteberg, nach der zweieinhalbstündigen Befragung der Chefs von Frontex und der Bundespolizei, Fabrice Legerie und Dieter Roman. Der konkrete Vorwurf betraf den 10. August. Da hatte das Patrouillenboot Uckermark der Bundespolizei ein Schlauchboot mit 40 Passagieren gestoppt und auf die zuständige griechische Küstenwache gewartet. In dem Glauben, die Menschen seien in Sicherheit, sei man in den Hafen zurückgekehrt. Dort habe man das griechische Schiff dann aber ohne Passagiere einfahren sehen. Das Schlauchboot sei freiwillig Richtung Türkei zurückgekehrt, so die griechische Darstellung. Anders gibt es Alexander Trom, CDU, wieder.
So die Wahrnehmung und auch die Berichterstattung des Bootsführers der Bundespolizei, dass zum Zeitpunkt des Wegfahrens der Uckermark man gesehen hat, dass die Besatzung des Schlauchbootes sich auf das Boot der griechischen Polizei begibt.
Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die Probleme des europäischen Grenzschutzes.
Das ist in der Tat, wenn man die politische Bewertung durchführt, ein bisschen so das Schwarze-Peter-Spiel.
So der CDU-Politiker, denn so Luise Amtsberg.
Die Einsätze von Frontex sind schwer kontrollierbar und das ergibt sich aus der geteilten Zuständigkeit.
So wie in diesem Fall, nach der Übergabe an die griechischen Behörden hat die Bundespolizei keine Kontrolle mehr und auch Frontex ist bis zu einem gewissen Grad auf die Berichte der handelnden Mitgliedstaaten angewiesen.
Das ist ein Grundproblem, das wir zwingend auflösen müssen. Ansonsten können wir nicht gewährleisten, dass Frontex tatsächlich immer die Menschenrechte wahrt.
Nicht nur die Behörden, vor allem der europäische Gesetzgeber sei gefragt, glaubt auch Lars Castellucci, SPD. Es fehle an unabhängiger Aufklärung.
Wir haben berichtet bekommen, dass die Grundrechtebeauftragte versucht, nach Griechenland zu reisen. Es gibt eine Arbeitsgruppe, die der Verwaltungsrat eingesetzt hat. Es gibt jetzt von der Antibetrugsbehörde eine entsprechende Untersuchung. Und das sind alles viele Bausteine, aber die ergeben aus meiner Sicht kein Gesamtbild. Es muss eine unabhängige Stelle geben, die Vorwürfe annehmen muss, auch anonym. Und diesen Vorwürfen muss mit Aufklärung nachgegangen werden.
Ihr fordert ein europäisches Rettungsprogramm, unter anderem die FDP ein unabhängigeres Mandat für Frontex. Dabei bleiben die Vorwürfe gegen Frontex selbst im Raum. Am 21. Januar will der Verwaltungsrat der Behörde sein Gutachten dazu vorstellen.
Informationen von Gudula Geuter. Wir richten den Blick nach Russland. Dort sagt Alexei Nawalny, oder noch ist er in Deutschland, der sagt, sie machen alles, um mir Angst einzujagen. Diese Einschätzung geht in Richtung Kreml. Trotz des Mordanschlags in seiner Heimat will der russische Regierungskritiker nach Russland zurückkehren. So hat er es heute im Internet angekündigt. Er war die letzten Monate wegen seiner schweren Vergiftung in Deutschland behandelt worden. Aus Moskau dazu mehr von Tilko Gries.
Alexei Nawalny meldete sich am Vormittag bei Instagram und bei Twitter. Er hat dort zusammengenommen mehrere Millionen Follower. Er steht auf einer Anhöhe, im Hintergrund ist eine Stadt zu sehen. Welche es ist, ist nicht ganz klar. Er, Nawalny, habe heute Morgen beim Frühsport, den er als Teil seines Reha-Programms absolviere, festgestellt, dass er fast kuriert sei. Als mir das klar wurde, habe ich geschaut, welche Flüge es gibt. Auf der Seite der Fluggesellschaft Pobjeda habe ich ein Ticket nach Hause gekauft. Am Sonntag, 17. Januar, kehre ich nach Moskau zurück. Holt mich ab. Pobjeda ist eine Low-Cost-Airline. Ihr Name bedeutet Sieg. Die Landung des Fluges aus Berlin ist für 17.20 Uhr mitteleuropäischer Zeit am Flughafen Moskau-Vnukovo vorgesehen. Nun wird spekuliert, was den Politiker dort erwartet, denn die russische Justiz hat zuletzt bekannt gegeben, wieder gegen ihn vorgehen zu wollen. Dabei geht es zum einen um eine Bewährungsstrafe, gegen deren Auflagen er durch den Aufenthalt in Deutschland verstoßen habe, und zum zweiten um den Vorwurf, er habe Spendengelder veruntreut. Noch vor Neujahr wurde bekannt gegeben, dass sie gegen mich ein neues Strafverfahren beginnen wollen, ein demonstrativ konstruiertes Verfahren. Gestern hat die Justizvollzugsverwaltung bei Gericht verlangt, dass meine Bewährungsstrafe in eine reale umgewandelt werde, ich mich also rasch ins Gefängnis begeben müsse. Zur Erinnerung, Ermittlungen wegen der Vergiftung hat der russische Staat nie begonnen und seine Kleidung vom Tag, als er zusammenbrach, ist ihm nicht zurückgegeben worden. Nawalny wiederholte bei Instagram seinen Vorwurf, das Vorgehen gegen ihn, sowohl der Mordversuch durch Vergiften als auch nun die Androhung von Verfahren, seien vom Kreml und dort direkt von Präsident Wladimir Putin gesteuert. Dieser hatte im Dezember gesagt, Nawalny sei nicht wichtig genug, um sich mit ihm zu beschäftigen. Hätte der russische Staat ihn jedoch vergiften wollen, dann hätte man es auch zu Ende gebracht. Sie tun alles, um mich abzuschrecken. Putin bleibt nur, am Kreml ein riesiges Plakat aufzuhängen. Alexei, komm bitte auf keinen Fall nach Hause zurück. Jedoch nach Deutschland zu fahren, das war nicht meine Entscheidung. Das ist ein tolles Land, aber ich halte mich hier nicht aus freiem Willen auf, sondern weil sie versucht haben, mich umzubringen. Die Leute, die jetzt sauer sind, weil sie mich trotzdem nicht umgebracht haben und ich überlebt habe, die bedrohen mich nun mit Haft. Nawalny hatte in den vergangenen Monaten, in denen er in Deutschland die Folgen der Vergiftung durch das Gift aus der Nowitschok-Gruppe bewältigte, nie einen Zweifel daran gelassen, nach Moskau zurückkehren zu wollen. Im September stehen Parlamentswahlen in Russland an. Kein Beobachter erwartet, dass die Staatsmacht zulassen wird, dass der Oppositionelle dort eine gewichtige Rolle wird spielen dürfen.
6 Menschen starben im Jahr 2007 in Duisburg infolge einer Fehde zweier Mafia-Clans. Spätestens seitdem ist die mächtige Drangheta aus Kalabrien auch bei uns bekannt. Die Mafia-Organisation dominiert den internationalen Drogenhandel, Waffenhandel und Geldwäsche und vieles mehr kommen noch hinzu. Seit heute nun müssen sich hunderte mutmaßliche Mitglieder der Drangheta vor Gericht verantworten. Aus Rom dazu Jörg Seiselberg.
Zum Auftakt des Prozesses ging es zunächst um Formalitäten. Unter anderem wurden die 355 Angeklagten einzeln aufgerufen, um ihre Anwesenheit zu kontrollieren. Einige Anwälte machten geltend, dass Prozessdokumente bei ihren Mandanten nicht rechtzeitig angekommen seien. Trotz des zähen Auftakts gibt sich der verantwortliche Staatsanwalt Nicola Gratteri optimistisch. Die Drangheta, sagt er beim Hineingehen in den Gerichtssaal, würde für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen. Grundsätzlich betont er, es ist ein wichtiger Prozess. Es ist ein Eckstein in der Bekämpfung der Mafia in Italien. Die Drangheta gilt als die derzeit gefährlichste und mächtigste italienische Mafia-Organisation. Mit ihren kriminellen Geschäften nimmt sie nach Schätzungen der Ermittler jährlich rund 50 Milliarden Euro ein. Das ist so viel wie die Jahresbilanz von Deutsche Bank und McDonald's zusammen. Ihr Geld macht die Drangheta vor allem mit Drogengeschäften. Laut Staatsanwaltschaft hat sie quasi ein Monopol auf die Einfuhr von Kokain nach Europa. Die Angeklagten in diesem Mammutverfahren sollen fast alle zum einflussreichen Mancuso-Clan aus Vibo Valentia gehören. Die Drangheta-Gruppe gilt als eine Art Drogengroßhändler, der Kokain an andere Organisationen in Italien und im Ausland weiterverkauft. Auf der Anklagebank sitzt unter anderem der mutmaßliche Boss des Clans Luigi Mancuso. Dazu kommen mutmaßliche Helfer und Helfershelfer, aber auch Anwälte, Politiker und Polizisten, die der Drangheta zugearbeitet haben sollen. Einige der Beschuldigten wurden in Deutschland festgenommen, wo nach Erkenntnissen des Bundesinnenministeriums rund 1000 Mitglieder der Drangheta leben. Im Prozess in Lamezia sind über 900 Zeugen benannt, darunter mehrere Dutzend Kronzeugen, die selbst Mitglied der Drangheta waren. Deren Bereitschaft, mit Ermittlern zusammenzuarbeiten, ist etwas Besonderes in dieser kriminellen Organisation, in der das Schweigegelübde üblicherweise sehr streng befolgt wird, unterstreicht Staatsanwalt Gratteri. Das ist bislang sehr selten vorgekommen, aber in den vergangenen Jahren ist es uns gelungen, Glaubwürdigkeit und Vertrauen zu erarbeiten. Deswegen sind einige bereit, mit uns zusammenzuarbeiten. Auch weil Kronzeugen in Italien hohe Schutzmaßnahmen garantiert werden.
Für den Ruf der katholischen Kirche ist dieser Bericht einer irischen Untersuchungskommission ein weiterer Schlag. Auf 3000 Seiten beschreibt der Bericht die Behandlung von rund 56.000 ledigen jungen Frauen, die über Jahrzehnte hinweg in Heime gesperrt wurden in Irland, um ihre Kinder zu gebären. Mütter und Kinder wurden für ihre Verletzung katholischer Normen hart und oftmals lebenslänglich bestraft. Heute Nachmittag hat sich dafür der irische Premierminister entschuldigt und mein Kollege Martin Alljott hat zugehört.
And so on behalf of the government, the state and its citizens. I apologize for the profound generational wrong visited upon Irish mothers and their children.
Im Namen der Regierung, des Staates und aller Bürgerinnen und Bürger entschuldigte sich Micheál Martin für das generationenlange Unrecht, das irischen Müttern und Kindern angetan worden war. Sie waren eingekerkert worden und wurden anschließend häufig zu unbezahlter Arbeit in Wäschereien verurteilt. Die Kinder nahm man ihnen weg, sie wurden entweder illegal nach Amerika verschifft oder an Pflegeeltern weitergegeben. Das alles enthüllt der Untersuchungsbericht.
Their report reveals the dominant role of the churches and their moral code and lays bare the failures of the state.
Der Bericht enthülle die dominante Rolle der Kirchen und ihrer moralischen Normen. Er lege das Versagen des Staates bloß. Kirche und Staat handelten im Einverständnis zum Schaden dieser Frauen und Kinder. Martin sah die Schuld bei der irischen Gesellschaft als Ganzes.
It's a moment for us as a society to recognize a profound failure of empathy, understanding and basic humanity over a very lengthy period.
Die heutige irische Gesellschaft müsse einsehen, dass sie in ihrem Mitgefühl, in ihrem Verständnis und in ihrer elementaren Menschlichkeit über einen sehr langen Zeitraum versagt habe. Warum?
We embraced a perverse religious morality and control, judgmentalism and moral certainty, but shunned our daughters.
Wir hatten uns einer perversen religiösen Moral und der Kontrolle verschrieben. Wir huldigten der Vorverurteilung und der moralischen Gewissheit. Dabei ächteten wir unsere Töchter. Wir waren fromm, aber zeigten keine Freundlichkeit. Das heutige Irland hat in den letzten Jahren zahlreiche Altlasten entsorgt und ist teils progressiv, teils normal geworden.
Der Angriff auf das US-Kapitol in Washington beweist einmal mehr, was Hass und Hetze im Internet anrichten können. Bei uns nimmt nun der Bundestag einen neuen Anlauf. Per Gesetz sollen Facebook und Co. verpflichtet werden, möglicherweise strafbare Kommentare zu melden. Einen ersten rechtlichen Vorstoß hatte das Bundesverfassungsgericht vergangenes Jahr gekippt. Jetzt wird ein neuer Gesetzentwurf beraten. Mehr dazu von Johannes Kuhn.
Vergangenen Sommer gab das Bundesverfassungsgericht bekannt, die Auskünfte, die Sicherheitsbehörden über Handy- und Internetnutzer einholen dürfen, sind zu weit gefasst. Für die Bundesregierung schlechtes Timing, denn zu diesem Zeitpunkt hatte die Große Koalition gerade das Gesetz gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität verabschiedet. Das sogenannte Hate-Speech-Gesetz war plötzlich verfassungswidrig. Ohne Auskünfte über Bestandsdaten kann das Bundeskriminalamt nicht von den Telekomfirmen erfahren, wer sich hinter der Internetprotokolladresse verbirgt, von der aus ein strafbarer Kommentar abgeschickt wurde. Zum Beispiel ein Mordaufruf. Deshalb bringt die Große Koalition nun ein Reparaturgesetz auf den Weg. Der SPD-Innenpolitiker Uli Grötsch betont, die Forderungen aus Karlsruhe nach klaren Grenzen für die Datenabfrage seien erfüllt.
Wir haben das sogenannte Doppeltürmodell umgesetzt, nach der wir sowohl für auskunftgebende Telekommunikationsanbieter als auch für die Auskunft verlangenden Behörden jeweils eine eigene verhältnismäßige Rechtsgrundlage und explizite Eingreifschwellen vorsehen.
Viele Behörden, ob Polizei, Geheimdienste oder Zoll, greifen auf die Bestandsdaten zurück, zum Beispiel zur Terrorabwehr oder bei der Verfolgung schwerer Straftaten. Die Opposition sieht handwerkliche und grundsätzliche Fehler. Der grüne Innenpolitiker Konstantin von Notz.
Erstens, Sie passen nur das manuelle Abrufverfahren an. Zweitens, Sie halten am völlig grenzwertigen Zugriff auf die Passwörter fest. Und drittens, Sie dokumentieren Ihre Lernunfähigkeit damit, dass Sie die Vorratsdatenspeicherung und Nutzung der Daten über die Bestandsdatenauskunft trotz aller EuGH-Urteile erneut in diesen Entwurf schreiben.
Angesichts der Twitter-Sperre Donald Trumps rückt auch die im Hate-Speech-Gesetz verankerte Ausweitung der Plattformpflichten in den Mittelpunkt. Facebook, Twitter oder YouTube müssen möglicherweise strafbare Kommentare nicht nur löschen, sondern samt Computeradressen auch an das BKA weiterleiten. Der FDP-Politiker Manuel Höferlin.
Die Social-Media-Unternehmen sollen mit ihren Abteilungen prüfen, ob ein konkreter Verdacht auf eine Straftat vorliegt und das dann in eine Verdachtsdatenbank des BKAs geben. Ist schon interessant. Gerade in den letzten Tagen sprach die Bundeskanzlerin, dass nicht die Plattformen die Einschränkung der Meinungsfreiheit bestimmen, sondern dass das staatliche Aufgabe sei.
Trotz Kritik am straffen Zeitplan will die Große Koalition die Bestandsdatennovelle noch im Januar endgültig verabschieden. Die verschärfte Strafverfolgung sogenannter Hasskommentare könnte dann im Frühjahr beginnen.
Und damit gehen die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk zu Ende. Für Ihr Interesse bedankt sich Barbara Schmidt-Matern.